Wir waren in Kapitel 46 am Ende. Also in der Sache wegen den Töchtern Jakobs fällt auf, dass nur wenige Frauen erwähnt werden in dieser Geschlechtsregister oder in dieser Aufführung hier von Namen. Es kommt dann auch eine Schwester vor, Kapitel 46, Vers 17, die Söhne Assas. Das sind 5 Söhne und eine Schwester genannt. Das fällt auf. Die Schwester wird nicht mal mit Namen genannt. Mit Namen genannt. 4 Söhne und Serach, die Schwester. So, 4 Söhne und eine Schwester, nämlich Serach, genannt. Und es fällt auf, wie wenige Frauen so jetzt mit Namen genannt werden. John MacArthur hat eine Schwester mir gesagt, John MacArthur hat eine in dieser Frage wegen der Diener und wegen den, wie viele Töchter Jakob hatte, hat John MacArthur angeführt, er meint, dass die Diener nur deshalb angeführt, weil sie dann eine besondere Rolle spielt in Kapitel 34, dass es aber noch andere Töchter gegeben haben mag, von Bilha oder Silpa oder von irgendjemand. Ich weiß nicht, ob das schlüssig ist, ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, aber vielleicht finden wir noch eine Lösung für diese Fragen. Dann Kapitel 46 haben wir also dann gelesen, dass die Israeliten dann ins Land Gosen kommen. Kapitel 47 wird das beschrieben am Anfang in den ersten Versen. Pharao bekommt den Bericht, mein Vater und meine Brüder samt ihren Schafen und Rindern und allem, was sie haben, sind aus dem Lande Kanaan gekommen. Und siehe, sie sind im Lande Gosen oder Goshen. Und diese werden also jetzt dort angesiedelt. Pharao, Vers 5, Pharao sprach zu Josef, es ist dein Vater und es sind deine Brüder, die zu dir gekommen sind. Das Land Ägypten liegt offen vor dir. Im besten Teil des Landes lass sie wohnen. Sie sollen im Lande Gosen wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Männer sind, setze sie zu Aufsehern über meine Viehherden. Eigentlich werde ich zu Aufsehern des Viehs über das, was mein ist. Und Josef ließ seinen Vater Jakob kommen und stellte ihn vor den Pharao und Josef segnete den Pharao. Entschuldigung, Jakob segnete den Pharao. Der Pharao sprach zu Jakob, wie hoch ist die Anzahl deiner Lebensjahre? Ganz wörtlich übersetzt heißt es, wie viele sind die Tage der Jahre deines Lebens? Jakob sprach zum Pharao, die Zeit meiner Fremdlingschaft ist 130 Jahre. Wenig und übel sind die Tage meiner Lebensjahre gewesen. Und sie reichen nicht an die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Isaak wurde 50 Jahre älter und Abraham wurde 175, oder? Nein, 200. 175. Wie alt wurde Abraham? Stimmt's? Hatte ich im Kopf. Ja? Also, das sind diese alle um fast 50 Jahre älter, 45 Jahre älter geworden. Wenige sind die Jahre. Und Jakob segnete den Pharao und ging von des Pharaos Angesicht. Also Jakob segnet hier den größten Herrscher der Welt dort in jener Zeit. Wie anders ist das Ende Jakobs, wenn wir es vergleichen mit dem Ende Isaaks. Von Isaak hört man gar nichts mehr am Ende seines Lebens. Aber Jakob wird hier noch mächtig gebraucht und er segnet den höchsten Mann der Welt. Und wir wissen, dass das Geringere von einem Höheren gesegnet wird, oder? Hier steht also Jakob über dem Pharao, den er segnet. Und Josef verschaffte seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze und er gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Lande Ramses, wie der Pharao geboten hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder, wirklich nach dem Mund der Kinder. Jeder Mund ein Brot. Sehr, sehr praktisch. Die hebräische Sprache ist sehr plastisch. Es geht viel verloren durch die Übersetzung manchmal. Und jetzt kommt diese Verwaltung. Josef verwaltet Ägypten und versorgt die Israeliten mit Brot. Es gab kein Brot im ganzen Lande, denn die Hungersnot war schwer, dass das Land Ägypten und Kanaan verschmachteten vor Hunger. Und Josef brachte alles Geld zusammen, das im Land Ägypten und im Lande Kanaan gefunden wurde, für das Getreide, das sie kauften. Und Josef tat das Geld in das Haus des Pharao. Also, da ja in den Jahren der Fülle die Speicher, die Staatskasse sozusagen mit Getreide gefüllt wurde, jetzt füllt sich die Staatskasse mit Geld von dem Getreide, das gekauft wurde. Als nun das Geld im Land Ägyptens und im Lande Kanaan zu Ende ging, kamen alle Ägypter zu Josef und sprachen, gib uns Brot. Also sie haben kein Geld mehr, alles Geld liegt jetzt in den Staatskassen Ägyptens. Gib uns Brot, warum sollen wir vor dir sterben? Nur weil das Geld ausgegangen ist. Josef sprach, wenn das Geld zu Ende gegangen ist, bringt euer Vieh her. So will ich euch für das Vieh Brot geben. Bitte, Josef handelt hier als im Auftrag des Pharao, nicht im eigenen Interesse. Und Josef ist der Lebensretter. Und sie kommen gerne zu Josef. Sie wissen, es ist die einzige Chance, um zu überleben. Und deshalb bringen sie auch gerne jetzt ihr Vieh, nachdem das Geld zu Ende gegangen ist. Da brachten sie ihr Vieh zu Josef und Josef gab ihnen Brot für die Schafherden, für die Rinderherden, für die Esel. So versorgte er sie in jenem Jahr mit Brot für all ihr Vieh. Als jenes Jahr vergangen war, kamen sie zu ihm im zweiten Jahr und sprachen zu ihm, wir wollen unserem Herrn nicht verschweigen, weil das Geld ausgegangen ist und das Vieh meinem Herrn gehört, nunmehr nichts mehr übrig bleibt vor meinem Herrn als nur unser Leib und unser Ackerland. Warum sollen wir sterben vor deinen Augen, wir und das Ackerland? Kaufe uns und unser Ackerland um Brot, dass wir und unser Ackerland dem Pharao leibeigen werden. Gib uns Samen, dass wir leben und nicht sterben und das Ackerland nicht zur Wüste wird. So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ackerland Ägyptens, denn die Ägypter verkauften jeder sein Feld, denn die Hungersnot lastete schwer auf ihnen, und so erhielt der Pharao das Ackerland zu eigen. Das Volk aber ließ er in die verschiedenen Städte bringen, von einem Ende Ägyptens bis zum anderen, nur das Ackerland der Priester kaufte er nicht, denn die Priester bezogen ein festes Einkommen von Pharao und sie aßen von ihrem festen Einkommen, das der Pharao ihnen gab. Deshalb verkauften sie ihr Ackerland nicht. Also die Priester bleiben Besitzer ihrer Güter. Vers 23, da sprach Josef zu dem Volk, siehe, ich habe euch und euer Feld heute dem Pharao gekauft. Siehe, da ist Samen, besät das Ackerland. Und vom Ertrag sollt ihr den fünften dem Pharao geben, vier Teile sollen für euch sein, zum Besehen der Felder und zur Speise für euch und für die, die in euren Häusern sind und zur Speise für eure Kinder. Und sie sprachen, du hast uns am Leben erhalten, mögen wir Gnade finden vor den Augen meines Herrn und wir wollen dem Pharao zu Sklaven sein. Und Josef machte es zum Gesetz bis auf diesen Tag über das Ackerland der Ägypter, dass der fünfte dem Pharao gehört. Nur das Ackerland der Priester bekam der Pharao nicht. Also wir beachten, Josef dient also dem Pharao treu und er kauft nun ganz Ägypten für den Pharao, nicht für sich. Manche haben gefragt, ja, wieso hat es denn nicht verschenkt? Nun, Josef ist ein Verwalter, er kann nicht die Güter des Pharao einfach verschenken. Josef ist Verwalter für den Pharao. Und die Leute kamen ja gerne zu Josef und waren ja froh, dass Josef mit ihnen einen Tausch machte sozusagen. Ihr gebt mir das Geld, ihr gebt mir das Vieh und schlussendlich den Ackerboden und das euch selbst. Niemand regt sich darüber auf, im Gegenteil, sie sind ihm ewig dankbar. Du hast uns am Leben erhalten. Wir wollen dem Pharao zu Sklaven sein. Und jetzt sehen wir die Gnade. Josef hätte Anspruch auf 100% ihrer Arbeitskraft und er schenkt ihnen 80% zurück. Oder? Sagt, 80% ist für euch, 20% Steuern. So viel verlangt der Staat heute auch, oder? 20% Steuern. Prinzip, hier steckt ein Prinzip, das wir auch anwenden können, steckt eine ganze Predigt hierin. Wir sind schuldig, unser Leben Gott ganz hinzugeben. Es gehört alles ihm. Er hat uns gerettet vor dem sicheren Verderben. Er hat das sichere Verderben von uns abgewendet durch seinen Einsatz. Und jetzt gehören wir dem Herrn Jesus. Er hat uns erkauft. Ganz erkauft. Ganz legitim erkauft. In 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Nicht mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines makellosen Lammes. Er kauft für Gott. Und wir sind jetzt ein Volk des Eigentums, genauso wie die Ägypter ein Volk des Eigentums waren. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9 und 10. Ein Volk des Eigentums. Ein heiliges Volk, ein Volk zu einem erworbenen Eigentum. Die ihr vorher früher ein Nichtvolk wart, nun aber Gottes Volk seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, nun aber Barmherzigkeit empfinget. 1. Petrus 2, Vers 9 und 10 war das. Also 1. Petrus 1, 18. Wir sind teuer erkauft worden. 1. Petrus 2, Vers 9. Wir sind sein Eigentum, sein Volk zum Besitztum. Also wir gehören ihm. Und deshalb sind wir schuldig, unser Leben Gott ganz hinzugeben. Es ist eigentlich nicht eine freiwillige Entscheidung, einige Christen geben ihr Leben dem Herrn und die anderen leben ihr eigenes. Nein. Wir sind schuldig, unser Leben Gott hinzugeben. Unsere Leiber als lebendige Opfer Gott darzustellen. Das sei unser vernünftiger, logischer Gottesdienst. Römer Kapitel 12, Vers 1 und 2. Der Herr hat Anspruch auf unser Leben, auf unsere Arbeitskraft, auf unseren Dienst. Und zwar hat er 100% Anspruch. Und doch schenkt er uns alles. Obwohl er diesen Anspruch schon hatte, als er uns erschaffen hat, hat er uns dann trotzdem noch gekauft. Er hatte ja doppelten Anspruch auf uns. Er hat uns einerseits erschaffen, andererseits hat er uns noch erkauft durch das teure Blut. Er hat uns um einen hohen Preis erkauft, sagt der Apostel Paulus im Korintherbrief, am Ende von Kapitel 6. Ihr seid um einen Preis erkauft worden. So preiset nun Gott, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. 1. Korinther 6 am Ende, Vers 1. Korinther 6, Vers 20 etwa. Erste Korinther 6, Vers 20. Wir gehören ihm. So gehört jetzt ganz Ägyptenland dem Pharao. Und doch bekommen sie 80% zurück. Sehr interessant, oder? Sie sagen, was sollen wir jetzt noch bringen? Wir können nur unseren Leib bringen. Bei uns auch so, oder? Wir kommen zu Gott und sagen, Herr, was sollen wir noch bringen? Wir haben nichts zu bringen. wir können nur noch den Leib bringen. Unseren Leib soll er haben. Römer 12, Vers 1 und 2. Ein lebendiges Opfer. Unsere Leibe. Und dann heißt es, alles gehört also dem Herrscher. Er schenkt ihnen 4/5, also 80%, dass sie damit nun weiter säen und die Frucht genießen. Vers 24. 4 Teile sollen für euch sein, zum Besäen der Felder und zur Speise für euch. Also die Frucht darf dienen zur Weiterarbeit, zum Säen und für das eigene Leben, für die eigene Familie. Die Reihenfolge ist interessant, oder? Zuerst wird weiter gesät und dann wird selber genossen. Sie versuchen natürlich immer wieder anzubauen, ob irgendwas wächst. Er gibt ihnen vom Ertrag. Das wievielte Jahr war das jetzt? 2 Jahre waren vergangen. Dann war das dritte Jahr, haben sie das Geld gebracht. Das vierte Jahr haben sie das Vieh gebracht. Das fünfte Jahr bringen sie dann ihre Leiber. Es wären dann noch 2 Jahre gewesen, oder? Ja. Ich denke auch, hier ist ja die Rede von, dass sie doch noch also die Felder bebauen sollen. Also man versucht noch irgendwas zu bebauen, etwas rauszuholen, was noch geht.
Das wird der Acker wahrscheinlich verkommen in 7 Jahren.
Ja, wenn man gar nichts macht. Ja. Wir waren in Moldawien jetzt vor ein paar Wochen und die hatten eine Missernte. Moldawien ist das ärmste Land in Europa. Die hatten Missernte, Trockenheit im Sommer. Sind sie schon so arm und jetzt haben sie noch nichts gehabt. Die haben schwer zu tragen gehabt dann. Die leben von der Landwirtschaft und dann war Trockenheit. Und so ein bisschen was hat es gebracht, aber es ist ganz wenig. Für ein armes Volk ist das furchtbar schwer. So kann man sich das dort vorstellen. Sie berufen sich auf Gnade, das fällt auch auf, oder? Vers 25. Sie berufen sich auf Gnade. Wir sind erkaufte Knechte. Leibeigene des Herrn Jesus sind wir und wir berufen uns auch auf die Gnade. Bitte lass uns deine Knechte sein. Bitte lass mich einen Leibeigenen von dir sein, sagen sie. Und wir dürfen auch so sagen, Herr Jesus, bitte darf ich noch ein Leibeigener von dir sein? Ich weiß, ich gehöre in die Hölle, aber darf ich ein Leibeigener von dir sein? Das ist ein Vorrecht. Und noch dazu ist unser Herr, der ist ja nicht ein Sklaventreiber. Unser Herr ist ein Vater. Alles gehört dem Herrn Jesus. Und wenn wir dem Herrn Jesus den 5. geben, dann ist das ein Zeichen davon, dass ihm alles gehört. Oder einen 10. geben, oder wie viel wir ihm halt geben. Das ist nur ein Zeichen davon, dass ihm alles gehört, oder? Das ist ja nur ein Symbol. Wenn du sagst, ja, jetzt habe ich 100 Euro verdient, jetzt gebe ich 10 Euro dem Herrn, dann ist das nur ein Zeichen, das mich erinnert, dass ihm die 100 Euro gehören. Oder? Bei wir den Israeliten war es auch so. Sie geben ein Fünftel dem Pharao, aber eigentlich wissen sie, es gehört alles dem Pharao. Manche machen ein Gesetz draus, aus dem Zehnten und so weiter. Damit dann Zehnte soll sie nur daran erinnern, dass das alles gehört dem Herrn. Als ob der Herr zufrieden wäre mit dem Zehnten. Herr Jesus, also 10 Tage sind hier. Einen Tag lebe ich für dich, die anderen lebe ich für mich. Nicht so, oder? Nicht so. Sind dazu jetzt Gedanken, Ergänzungen, Fragen? Wir sind jetzt gut vorangekommen. Ich habe das, was jetzt noch kommt, könnte man alles. Also wir machen das Kapitel noch fertig, bis 48, die paar Verse noch. Aber alles andere können wir morgen noch machen. Wir haben morgen noch etwas Zeit. Aber sind da noch Fragen oder Gedanken dazu?
Vielleicht eine Frage zu dem Erkauf. Was bedeutet Erkauf? Wem haben wir gehört? Von wem sind wir gekauft
worden? Wer will antworten?
Macht so den Anschein, als ob Satan der rechtmäßige Herrscher gewesen ist.
Das steht nirgends in der Bibel, dass uns von Satan abgekauft hat. Genau. Den können wir, den haben wir, das ist es nicht. Der Preis für Schuld wurde bezahlt, oder? Preis für Schuld wurde bezahlt, also eine Schuld. Wird dem Satan ein Preis für die Schuld bezahlt? Nein, nicht dem Satan wird der Preis bezahlt. Wem hat der Herr Jesus bezahlt? Wem hat der Herr Jesus bezahlt, als er uns gekauft hat? Wir waren was schuldig, oder? Und er hat die Schuld für uns bezahlt. Wem hat er denn bezahlt? Und wem waren wir schuldig? Ja. Durch unsere Sünden sind wir Gott schuldig. Und jetzt bezahlt der Herr Jesus für uns, dem Vater, die Schuld, damit wir frei ausgehen können. Und nichts zu tun mit Satan.
Heißt es dann, wenn da steht, für Gott erkauft, dann hat er uns von Gott, für Gott, bei Gott, für Gott.
Also wir hätten bezahlen müssen mit dem Tod, mit dem ewigen Tod. Das wäre unser Preis, den wir bezahlen hätten müssen. Also es ist eine, ich glaube, es geht, wir müssen so sagen, es ist einfach rechtliche Sprache, oder? Das ist eine Rechtssprache. Das Recht verlangt den Tod des Sünders, den Tod des Schuldigen. Und jetzt wird den Tod nimmt der Herr Jesus auf sich und bezahlt, sodass dem Recht, dem Gesetz Genüge getan wird. Also es geht darum, das Gesetz darf nicht übergangen werden, oder? Das Gesetz gilt. Man kann nicht sagen, wir nehmen einfach das Gesetz weg, oder? Das geht nicht. Das Gesetz kann nie weggetan werden. Das Gesetz heißt Tod dem Sünder. Wer sündigt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Und in dem Fall ewig sterben. Und dem Gesetz muss Genüge getan werden. Also muss jemand die vom Gesetz geforderte Strafe bezahlen. Wenn ich sie nicht bezahlen kann, der Herr Jesus hat für mich bezahlt. Also das Ganze, wem bezahlt wird, steht gar nicht im Vordergrund, sondern das bezahlt wird. Und so hat er bezahlt und dadurch, was er bezahlt hat, gehören wir jetzt dem Vater. Er hat uns gekauft für ihn. Also die Sünde hat über uns regiert, geherrscht. Wir waren das Sklaven der Sünde. Das heißt, wir waren der Sünde unterworfen. Die Sünde war wie eine Macht in unserem Leben. Von dieser Macht hat er uns befreit. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass er das Geld an die Sünde bezahlt hat. Das geht auch nicht, oder? Aber das stimmt, von der Macht, die Sünde ist eine Macht und von der hat er uns befreit, indem er für uns bezahlt hat. Das schon. Aber die Sünde, aber eben, das Gesetz war gebrochen und das Gesetz, und dem musste Genüge getan werden. Da musste bezahlt werden. Schwere Frage. Wer weiß eine Antwort? Das ist immer schön. Man kann immer die Frage weitergeben an die anderen.
Ja, ich denke, er fühlt sich ja nicht wirklich aktiv, aber dadurch, dass er zum Beispiel auch Geschenk geschickt an den ägyptischen Herrscher, dass die Söhne zu ihm sagen, unser Vater, dein Knecht.
Ja, unser Vater, dein Knecht, ja, genau.
Also im Prinzip hat er sich von Josef bekommen. Ja.
Ja. Es wäre auch unvorstellbar, dass tatsächlich der Vater vor dem eigenen Sohn sich verneigt. Nein, nein, niemals. Aber ich denke, ich finde das eine sehr gute Antwort. Ich denke, in diesem Sinne kann man das schon verstehen, oder? Er wird Knecht, also er sagt, als die Söhne zu Josef kommen, sprechen sie vom Vater und sie verneigen sich. Aber sie anerkennen ihn auch als den Herrn über ihren Vater, oder? Indem sie sich verneigen. Und so nennen ihn auch so. Die Mutter? Auch stellvertretend auch. Die Mutter in dem Fall nicht die leibliche, sondern die anderen. Es sind ja noch andere Frauen da. Die Lea und die Mägde.
Kann ja auch ein Wilde bedeuten, einfach, dass sie jetzt in völlige Abhängigkeit von ihm geraten.
Ja, stimmt.
Er lässt den Vater zu sich kommen, damit ist der Vater völlig abhängig von ihm.
Ja. Und er ist ja auch weiterhin Herrscher in Ägypten. Das heißt, vom Rechts wegen ist ja auch der Vater jetzt trotzdem dem Josef, dem Großvezier, unterstellt, oder? Von daher auch.
Aber er erinnert niemanden an diesen Frauen.
Nein. Ich auch so schön. Diese Feinfühligkeit von Josef, diese Sensibilität von Josef. Übrigens, Brüder, wisst ihr, das ist jetzt die Erfüllung von eurem Traum und ihr habt noch gespottet, oder? Boah. Nein. Nichts. Das immer wieder merkt man das bei Josef. Ja, das war das, was der Bruder zitiert hat. Dein Knecht, unser Vater. 43 Vers.
28,
danke.
Wir haben jetzt die beiden Erzfehler durchgenommen und das heißt auch später immer wieder der Gott Abrahams, Isaac und Jakobs. Also so jetzt mal zuhören, wenn die Frage entstand, eine Beziehung, also eine tiefe Beziehung von Abraham zu Gott haben wir erlebt, eine tiefe Beziehung von Jakob zu Gott haben wir auch erlebt. Aber in dieser Reihe, dass Isaac da drin steht, weil da haben wir jetzt nicht irgendwie einen Moment oder ein
aber was ist mit der Stelle, wo er geht zum Brunnen des Lebendigen, der mich sieht, um es nachzusinnen? Ich meine, es steht nicht da, dass er gebetet hat und so, aber vielleicht heißt sogar das Wort beten, das wissen wir nicht, haben wir gesagt, das ist das schwierige Wort. Aber es kommt nicht stark raus, aber eine gewisse Beziehung muss er wohl gehabt haben. Und er hat ja auch gebetet, mit der Rebekka hat er gebetet zu dem... wegen der Nachkommenschaft und so weiter. Später im Alter sehen wir dann, ist man dadurch, da sehen wir nur noch relativ negativ in einem schlechten Licht, oder? Aber es muss trotzdem eine gute Beziehung gewesen sein zu diesem Gott Gott, weil er heißt ja auch der Schrecken Isaaks, oder? Der Schrecken Isaaks. Also der, den Isaak fürchtete. Die Ehrfurcht, dem er die Ehrfurcht entgegenbrachte.
Aber ganz zum Schluss segnet er ja dann doch im Glauben.
Richtig, auch da, ja, im Kapitel 28. Stimmt. Ja. Ja. Also wir wollen auch den Isaak nicht zu schlecht wegkommen. Er ist der Erzvater. Patriarch. Es gibt nur wenige, gell? Nur wenige Leute in der Bibel, von denen keine Sünde aufgelistet wird. Wer ist das? Josef und Daniel. Gibt es noch einen? Von Noah wissen wir nur von dem Betrunkensein, obwohl wir nicht wissen, ob er das schuldhaft oder unschuldig ist, oder? Und Hiob. Und interessanterweise werden Hiob und Noah und Daniel genannt in Hesekiel als diese drei, wenn selbst diese drei Gerechten in der Stadt wären und so weiter. Josef wird nicht erwähnt, aber also es sind nicht viele Leute, wo keine Sünde berichtet wird, aber das heißt nicht, dass sie absolut sündlos waren. Es gibt nur, denn die Bibel sagt, es gibt keinen, der sündlos ist. Aber es wird auch keine berichtet. Hm. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und auch dann, wenn interessant, dazu kommt noch die Frage, gleich noch als weitere Frage. In Kapitel 46 haben wir gelesen, Israel brach auf und Gott sprach zu Israel, Jakob, Jakob. Vielleicht ist es einfach so, dass Jakob erinnert uns, der Name Jakob erinnert uns an das, was er in sich einfach ist. Er ist und bleibt Jakob. Wir bleiben auch wir selbst. Auch wenn Christus in uns wohnt und wir eine neue Natur in Christus haben, wir bleiben trotzdem wir selbst. Und wir tragen diese Natur weiter mit uns herum, auch wenn Christus in uns ist und auch wenn wir die Kraft hätten, gegen eigene fleischliches Denken und fleischliches Handeln vorzugehen. Aber das ist halt so. Und ich denke, das hängt damit zusammen, weil eben deshalb hat er, nennt ihn auch Jakob. Oder hätte jemand anderer noch eine Ergänzung dazu? Das ist halt meine Erklärung.
Mich wundert es nur, dass nicht Josef auch noch dazu kommt. Das Wort Abraham, Isaac, Jakob sind Josefs.
Ja.
Josef ist ja unter dem Todesboot Jakobs.
Ja, da, richtig. Es geht um diese drei Todesboote. Und nur diese drei sind, also Todesboot Abrahams, Isaaks und Jakobs. Genau. Und wir könnten ja dann auch fragen, wieso nicht der Gott Judas auch noch, denn Josef und Judah werden die zwei, die dieses Volk führen, oder?
Die ersten beiden haben zum Stamm, dann kann ich das schon zum
Zweigen oder zum Essen. Ja. Stimmt, dann führen wir das Volk. Ja. Stimmt, von Josef, das ganze Volk stammt ja nicht von Josef ab oder von Judah ab. Das ganze Volk stammt von Jakob ab. Er ist Stammväter. Ja, es geht um Stammväter. Genau, das ist die Antwort. Gut, also hier noch Vers 27, also wohnte Israel im Lande Ägypten, im Lande Gosen, und sie nahmen es in Besitz und waren fruchtbar und vermehrten sich sehr. Und Jakob lebte 17 Jahre im Land Ägypten, und die Tage Jakobs, seine Lebensjahre, betrugen 147 Jahre. Also nun, übrigens 17 Jahre hat er doch noch gelebt. Er dachte, er würde jetzt bald sterben. Als er vor dem Pharao stand, klingt es so, als ob ich habe nur ein kurzes Leben gehabt, aber er lebte doch noch 17 Jahre länger. Als nun die Zeit nahte, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen? Vater spricht zum Sohn, habe ich Gnade gefunden in deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Güte und Treue an mir tust und mich nicht in Ägypten begräbst, bei meinen Vätern will ich liegen, und du sollst mich aus Ägypten tragen und in ihrem Grab begraben. Und er sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Und er sagte, schwöre es mir. Und er schwor ihm. Und Israel verneigte sich am Kopfende des Bettes. Gott hatte gesagt, ich werde dich heraufführen. Hat Gott sein Wort nicht gehalten? Stimmt das Wort nicht? Gott hatte zu ihm gesagt, ich bringe dich hier runter nach Ägypten und ich bringe dich wieder herauf. Aber er stirbt in Ägypten. Gott brachte ihn herauf, nur noch als zur Beerdigung, als Gestorbenen, Mumifizierten.
Diese Stelle in der Hütte, wo diese Schranke begraben sind, ist das heute also immer aufzumachen?
Oh, ich denke schon. Ich weiß es jetzt gar nicht, ich bin in Archäologie ganz schwach. Ich weiß nicht, ob man solche Sachen ausgraben kann, so eine Höhle.
Das darf man nicht.
Darf man nicht.
Das würde die Liebe nicht zulassen.
So eine Grabeshöhle. Ja?
Und doch die Araber. Die sind das jetzt noch sieben.
Achso. Also offensichtlich hat Gott, wenn er sagt, ich werde dich heraufführen, werde dich heraufbringen, Kapitel 46, Vers 4, ich selber führe dich wieder herauf, hat Gott es so verstanden, dass er ihn seinen Leib heraufführt und in Kanaan begraben lässt, aber nicht zu Lebzeiten. Jakobs Herz ist in Kanaan geblieben. Und er lebt nun nur für die Verheißungen Gottes. Das hat er vor Augen. Das ist sein ganzer Inhalt. Klar und scharfsichtig hat er die Verheißungen Gottes vor Augen. Oh, wie anders als sein Vater Isaac. Klar hat er das Wort Gottes vor Augen. Von der Zukunft. Und er handelt in der Überzeugung, dass Gott tun wird, was er gesagt hat. Das ist Glaube. Er beugte sich und huldigte über das Obere seines Stabes. In Hebräer 11, Vers 21 steht es. Er beugte sich und huldigte. Das ist hier eine Anspielung auf genau das, was hier passiert in 47, Vers 31. Er verneigte sich am Kopfende des Bettes. Ein Mann, der so alt ist und nur ein Gedanke, Gottes Wort, Gottes Verheißung. Und mit diesem vor Augen stirbt er. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wenn wir sterben, wir auch so sterben. Mit Gottes Wort und Gottes Verheißung vor Augen. Die Hand unter die Hüfte, ein feierliches Zeichen, dass der Eid unbedingt ausgeführt werden muss. Ansonsten, dass gerecht wird von den Nachkommen. Und er schwört es. Da wollen wir jetzt schließen. Das ist jetzt 31, manchmal.
Und da bei der Organisierung von Fragen aus der Welt, wo fallen wir nicht?
Ich kann schauen. Ja. Das heißt, dann haben die Übersetzer des die den Text übersetzt haben ins Griechische, haben das als Stab aufgefasst, obwohl es eigentlich als Bett oder umgekehrt ist. Ja, die Masoreten haben es so aufgefasst als Bett jedenfalls und die Übersetzer haben es aufgefasst als Stab, jedenfalls diese von der griechischen Übersetzung, denn die Septuaginta, so die sogenannte Septuaginta, hat hier Stab, das stimmt. Ich habe die griechische Septuaginta, die sogenannte Septuaginta hier vor mir. Ja. Dem möchte ich noch nachgehen. Okay. Gut, dann wollen wir hier schließen. Wir können wieder eine kurze Gebetsgemeinschaft haben, denke ich, am Abschluss dieses Tages.